Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, sehr geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Wertschätzung. Mein Name ist Dom Schott und das ist heute ein für mich ganz besonderer Tag, denn ich habe wieder Internet. Ich bin umgezogen innerhalb Berlins, habe wochenlang auf den Besuch des Internetversorgers gewartet. Das hat lange gedauert, jetzt hat es geklappt und ich kann endlich von einem Spiel erzählen, das mir die Wartezeit auf das Internet versüßt hat, denn My Memory of Us, der Titel, um den es heute geht, der war vorinstalliert auf meiner Festplatte. Ich habe das Spiel mittlerweile zweimal durchgespielt und jetzt, wo ich wieder am Leben im Internet teilnehmen kann, möchte ich gerne über dieses Spiel sprechen und zwar nicht alleine, sondern mit Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Dom. Großer Gott, was ist los mit mir? Und herzlich willkommen zurück im Internet. Ich hoffe, das war schön, die erste durchklickte Nacht, nachdem der Techniker von der Telekom da war.
Ich habe tatsächlich große Tränen vergossen, denn der Router war da und wurde angeschlossen, hat alles wunderbar geklappt und ich wohne jetzt in einem Altbau und ich saß direkt neben dem Router, wie er das Licht der Welt quasi erblickte und freute mich über starkes Signal, verließ den Gang, in dem der Router steht und merkte sofort ein Zimmer weiter durch die dicken Altbauwände, da kommt nichts durch. Und dann bin ich tränenüberströmt zum nächsten technischen Einkaufszentrum, hier Mediamarkt oder was weiß ich, jede mögliche Marke bin ich gelaufen, habe mir zwei WLAN-Repeater gekauft, die angeschlossen. Und jetzt funktioniert alles ganz wunderbar. Und ich hatte echt kurz Sorge, dass ich falsch irgendwo eingezogen bin, weil ich kein Internet benutzen kann.
Tisk, tisk, tisk. Der gute Altbaubewohner zieht so halb aufgedröselte LAN-Kabel quer durch seine Wohnung und lässt die Türen immer offen stehen. So wie ich es tue.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, so jetzt mal neue Wohnung, jetzt versuchst du es mal, die richtig aussehen zu lassen. Also nichts gegen deine herumliegenden LAN-Kabel. Aber ich dachte mir, ich versuche es wenigstens mal, dass es ordentlich aussieht. Und weil das hatte ich in meinen alten Wohnungen immer. Und jetzt möchte ich das mal richtig machen. Und habe schöne WLAN-Repeater in die Steckdose gesteckt. Und die funktionieren wunderbar. Wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern in derselben Situation ist, wie ich es war und Fragen hat zu diesem technischen Equipment-Kram, gerne mich anschreiben. Ich kenne mich jetzt so gut damit aus. Ich stehe gerne beraten.
Den Hardware-Podcast mache ich hier noch ich, ja. Du hast mir jetzt von My Memory of Us zu erzählen. Ich habe mich ganz kurz informiert. Es wirkt aufs schnelle Anblicken wie ein Projekt, das sich auf ganz schön viele Stühle gleichzeitig setzen will. Du kannst ja vielleicht erstmal die Verpackungsrückseite vorlesen und dann äußere ich meine ersten Bedenken.
Mhm, gerne. Also My Memory of Us, es erschien am 9. Oktober schon diesen Jahres und ist das Spiel, was erwähnenswert ist, von Juggler Games. Es ist ein polnisches Entwicklerteam, die aus 7 Leuten bestehen, also ein eher kleineres, aber erfahrenes Team, wie sie auf der Homepage sagen. Es sind keine Anfänger. Und die haben My Memory of Us gemacht. Das ist ein Adventure, das im Polen Ende der 1930er Jahre spielt und quasi in den Mittelpunkt rückt die Geschichte eines Jungen und eines Mädchens, die sich in Polen in einer Großstadt, die nicht näher beschrieben wird, kennenlernen, zu guten Freunden werden und dann quasi durch den Einmarsch von Nazi-Deutschland auseinandergerissen werden und dort dann Abenteuer erleben. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Vielleicht kann man dazu noch ergänzen, das Ganze wird noch hat noch einen narrativen Überbau, denn es gibt noch eine Rahmenhandlung. Und zwar der Junge aus der Geschichte, der hat das scheinbar überlebt, denn man sieht gleich zu Beginn des Spiels, der ist jetzt Buchhändler heute in der Gegenwart und erzählt quasi diese Geschichte, die wir dann spielen, einem jungen Mädchen, das ihn in seinem Buchladen besucht.
Okay, nun ist das aber keine authentische Geschichte in dem Sinne, dass da wirklich Nazis auftauchen, sondern das sind Roboter.
Genau, also das ist so dieser ganz süße Unterbau, dass quasi die Situation eben ist, das Mädchen kommt in den Buchladen und der alte Mann sagt dann natürlich, also das Mädchen ist vielleicht so 7, 8 Jahre alt, es ist schwer in diesem Comic-Look einzuschätzen, aber der Mann sagt dann eben, okay, ich erzähle dir ein Märchen und zwar ein Robotermärchen. Und deswegen ersetzt er quasi in seiner Geschichte die Nazis durch Roboter, die wirklich auch böse aussehen, so ein bisschen wie Wolfenstein-Roboter aussehen, also sehr kantig, haben unbewegte Gesichter und dampfen immer so ein bisschen. Und die marschieren dort quasi ein und bedrohen die Polen, die dort leben. Und man sieht immer so ein bisschen, man bekommt Hinweise, dass man sich in Polen befindet. Es gibt von der Architektur angefangen, gibt es auch manchmal Plakate, auf denen dann zu lesen ist, auf Polnisch, wo man sich eben befindet. Und es gibt so diese Hinweise, dass das alles wirklich in der echten Geschichte verortet ist, aber wenn man nur oberflächlich drauf sieht, dann sieht das aus wie ein Robotermärchen tatsächlich.
Ah, ich verstehe. Also die süße Inszenierung dient also eher dem Story-Vehikel geschuldet, dass es alles eine Erzählung ist, die sich an ein kleines Kind richtet.
Genau, und es ermöglicht halt, ohne da jetzt schon zu viel vorzugreifen, auch ganz schöne Dinge, dass eben man dann Rätsel hat, die sich eben um Roboter dann eben drehen. Also dann statt, dass zum Beispiel eine Bombe auf die Stadt gefallen ist, sieht die Bombe aus wie ein riesengroßer Hai. Und der Hai guckt dann die beiden, das Junge und den Mädchen, den Jungen und das Mädchen so böse an. Und wenn man sich der Bombe zu sehr nähert, dann regt sich quasi dieser Hai auf und wird wütend. Und wenn er zu wütend wird, dann geht er hoch, dann explodiert er. Und das sind so kleine Möglichkeiten, die eben diesen, die ermöglicht werden durch diese Rahmenhandlung als Märchen, dass man eben so ein paar Freiheiten dann hat, ja.
Okay, nun ist es aber dennoch ein Spiel, das viele Herausforderungen hat. Es will irgendwie niedlich sein, naiv, harmlos in seiner Aufmachung. Es packt trotzdem ein schwieriges Thema an. Es beschreibt sich selbst als ein Adventure, das aber auch Rätsel hat, das Stealth-Passagen hat, das sich als bittersüß bezeichnet, aber auch als lustig, das bewegend sein will und grotesk. Und dazu noch diese Aufgabe hat, diese ganze Zweite Weltkriegs- und Nazi-Thematik in irgendeiner Form zu verpacken, die die Sache weder verharmlost, noch sie irgendwie verzerrt darstellt. Und das stelle ich mir als ein ganz schön schwieriges Unterfangen vor. Als eins, das vielleicht nicht in allen Aspekten 100% funktioniert. Aber ich weiß nicht, vielleicht redest du einfach mal weiter über das, was dir zum Spiel einfällt. Ich wollte bloß schon mal im Vorfeld so ein bisschen meine Befürchtungen äußern. Mal gucken.
Ja, also ich war sehr gespannt, wie ausgelutscht das Bild ist, aber dieser Drahtseilakt gewagt wird zwischen diesen zwei Dingen. Aber ich finde, das gelingt sehr, sehr gut. Schon auf der Homepage des Spiels sagen die Entwickler, wir erzählen ein Märchen und die Welt wird durch Kinderaugen gesehen. Das heißt, man kann sehr gut herauslesen, was da gerade im Spiel passiert. Man sieht, wie die Ghettos eingerichtet wird. Man sieht, wie die polnische Bevölkerung gespalten wird. Man sieht, wie die Leute in das Ghetto abtransportiert wird und wie sie da auch Hunger leiden. Aber man sieht eben auch die Momente, die die Kinder vor allem sehen. Und zwar man sieht eine Gruppe von Kindern, die ihren Fußball in den Baum treten und man kommt nur an diesen Baum ran und an den Ball im Baum, wenn man die Villa eines Nazis-Generals quasi durchschleicht und dann diesen Baum da schüttelt, wenn man im obersten Stockwerk ist. Oder man sieht eben, es dreht sich immer ganz, ganz oft darum, dass dieses Paar getrennt wird und die wichtigste Aufgabe ist dann eigentlich, dass sich beide wieder finden und beide aus einer Notsituation herauskommen. Und es geht nicht darum, wie man von diesem Setting in anderen Spielen erwarten würde, den Widerstand anzuführen oder irgendwie die Untergrundbewegung aufzubauen, sondern es geht wirklich nur darum, die Geschichte durch zwei Kinder oder durch vier Kinderaugen zu erleben und wo es dann eben um die kleinen Dinge sind dann wichtig. Dann muss mal ein Radio gesucht werden, um Musik zu hören. Dann müssen Schlittschuhe beschaffen werden, um auf dem zugefrorenen See Schlittschuh fahren zu können. Also eigentlich diese Kleinigkeiten und die Weltgeschichte, die dramatische Weltgeschichte, die spielt sich eher im Hintergrund ab. Aber das habe ich überhaupt nicht als störend, sondern als einen ganz frischen, als einen ganz interessanten Blick auf dieses Szenario wahrgenommen.
Ja, das ist durchaus ganz interessant, dass die Tragödie praktisch eher so im Hintergrund stattfindet, vielleicht so als Tapete und gar nicht so als der eigentliche Spielinhalt. Erzähl doch mal ein bisschen mehr zu den beiden Kindern, die wir da spielen.
Da gibt es erstaunlicherweise gar nicht so viel zu erzählen, denn beide tragen keine Namen, das sind einfach immer nur Boy und Girl und beide sprechen auch nicht. Überhaupt gibt es im Spiel von diesem Rahmenerzähler, von diesem alten Buchhändler abgesehen, keine Sprachausgabe. Es ist immer eher so wie bei, na jetzt habe ich peinlicherweise den Namen vergessen hier, diese Gruppe von Kindern, wo es auch den einen mit dem Schnuffelkissen gibt und so, ne, das habe ich jetzt vergessen. Nicht die Chipmunks.
Peanuts?
Peanuts, genau, Peanuts, nicht die Chipmunks. Wie bei den Peanuts, so wenn die Erwachsenen sprechen am Telefon, man hört dann diese so wow, 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 so wird dort gesprochen und so hört man auch im Hintergrund Leute sprechen und so sprechen auch die Kinder miteinander. Aber das Wichtige wird eben durch Sprechblasen transportiert. Das heißt, wenn sie miteinander sprechen, dann ploppt da einfach nur eine Sprechblase auf und in der Sprechblase ist zum Beispiel ein rotes Radio und ein Fragezeichen und dann weiß man, okay, man sucht also nach einem roten Radio und alleine das reicht als Austausch zwischen den beiden. Das ist toll, weil man sich nicht viel mit Dialogen auseinandersetzen muss in dem Fall, aber auch schwierig dann eine empathische Beziehung zu beiden aufzubauen, denn mehr als dieses knuffige Aussehen und die Tatsache, dass es eben Kinder sind, die dort in diese Kriegswirren geraten, mehr hat man eigentlich nicht, um ein Gefühl zu denen zu entwickeln. Aber ich persönlich habe das auch als gar nicht schlecht oder als nachteilhaft empfunden, weil für mich waren die beiden eigentlich nur das Vehikel, um eben mal die Besetzung Polens durch Nazi-Deutschland durch so eine ganz neue Perspektive zu sehen. So wirklich mal mit dem Schicksal der Menschen dort konfrontiert zu werden, aber eben außerhalb einer historischen Dokumentation oder was Ähnlichem.
Nun ist es ja spielerisch eine Art 2D-Jump'n'Run, könnte man das so sagen? Kann man das im Spielerischen so ein bisschen mit Limbo oder Inside vergleichen?
Es ist tatsächlich, es ist ein Adventure und hat sehr wenig Jump und sehr wenig Run. Es geht sehr, sehr viel um Schalterrätsel. Schalterrätsel sind so das spielmechanische Herz dieses Titels, dass man ganz oft zu so ganze Bildschirme betritt und dann erstmal überlegt, okay, was passiert da gerade? Und so eine klassische Situation ist, dass diese Nazi-Roboter zum Beispiel in festgelegten Routen durch ein Gelände patrouillieren und man muss entweder dieses Gelände durchschleichen und dabei tote Winkel für sich ausnutzen oder hinter Deckung sich verstecken oder man muss Schalter so umstellen, dass sich die Patrouillenrouten verändern. Das sind so zwei Beispiele, die aber ganz typisch sind. Also es hat ganz viel mit Nachdenken zu tun, mit dem Bildschirm absuchen nach allen Möglichkeiten und dann ein bisschen knobeln. Mhm. Aber die Rätsel selbst waren nicht so, dass ich mir gedacht habe, so wow, das ist jetzt irgendwie spielmechanisch Augen öffnet oder das ist so eine dramaturgische Bereicherung, sondern es fühlte sich für mich leider fast immer so an, als wäre das wirklich eine sehr zähe Hürde, über die ich jetzt steigen muss, um eigentlich die viel interessantere Geschichte mitzuverfolgen, also zu erleben, was jetzt als nächstes mit den beiden passiert und wie sich auch die Geschichte von Polen im Rahmen des Spiels weiterentwickelt. Also die Rätsel habe ich da immer so ein bisschen als Stopper empfunden, als Bereicherung. Mhm.
Steuerst du die Spielfiguren direkt, also wie bei einem Jump'n'Run-Charakter oder ist es wirklich wie bei einem Adventure, dass du irgendwo hinklickst und die laufen dahin?
Ich steuere die tatsächlich direkt. Ich habe mit Maus und Tastatur gespielt und man bewegt sie mit dem Pfeiltasten durch die Szenerie. Es gibt allerdings so ein paar ganz spannende Interaktionspunkte zwischen den beiden und zwar können sich beide an der Hand nehmen auf Knopfdruck. Dann kann man beide eben gleichzeitig bewegen und je nachdem, wer führt, gibt dem Duo dann nochmal eine besondere Fähigkeit in die Hand. Das heißt, wenn das Mädchen führt, kann das Duo schnell rennen und wenn der Junge führt, dann kann das Duo schleichen. Das können die jeweils auch einzeln, also der Junge ist sehr gut im Schleichen, das Mädchen ist gut im Rennen und das finde ich so ein ganz schöner Moment, wenn sie sich immer das Händchen geben und dann durch diese Szenerien laufen. Das funktioniert ganz gut. Beide haben jeweils nochmal eine andere Fähigkeit, die ich auch noch erwähnen sollte und zwar kann der Junge Wachen zum Beispiel blenden durch einen Spiegel, den er bei sich trägt, wenn er eine Lichtquelle so anvisiert und dann kann ich das mit dem Pfeiltasten und mit dem Maustasten so arrangieren, dass der Lichtstrahl eine Wache blendet und dann kann das Mädchen sich vorbeischleichen und das Mädchen besitzt eine Zwille, eine Steinschleuder und kann damit eben auch Knöpfe zum Beispiel drücken in weiter Entfernung oder Wachen ablenken. Und so ergänzen die beiden sich ganz gut. Und es ist eben auch, wie gesagt, ganz süß, dass sie sich so an der Hand nehmen können und manche Gegenden auch nur zu zweit betreten können. Das ist ganz schön. Mhm. Genau.
Gibt es da so ein Gameplay, was so ein bisschen Lost Vikings ähnlich ist, dass man halt beide getrennt voneinander irgendwo positioniert, um Rätsel zu lösen, um ihre jeweiligen Talente zu nutzen? Ist das so ein Element des Spiels?
Genau, das ist ganz, ganz oft sogar, das ist ein großes Teil des Spiels und das macht auch Spaß, weil es so ein bisschen interessanter ist, als einfach nur so lange an irgendeinem Rad drehen, bis alle Punkte rot leuchten oder sowas. Das Problem ist nur, also was ich als sehr, sehr nervig wahrgenommen habe und ich kann mir kaum vorstellen, wie man diese Meinung nicht teilen kann, wenn man von den Wachen erwischt wird, egal in welchem Level, egal in welchem Kontext, einmal gesehen, sofort die Szene neu wiederholen. Und in manchen Szenen bauen sich die Rätsel auf, dass man quasi mehrfach unterschiedliche Türen öffnen muss und das Rätsel immer größer wird, immer mehr Herausforderungen zu sehen sind. Und wenn man einmal dann von einer Wache gesehen wird, wenn man eben zu langsam in die Deckung hopst oder wenn man die Figuren Zentimeter im Sichtkegel noch stehen hat, dann muss man alles von vorne anfangen. Und das waren so Momente, die mich dann wirklich, wirklich genervt haben, weil das halt für mich dann keine Bereicherung mehr war. Das sind die negativsten Seiten, die schwächsten Momente von diesem gemeinsamen Interagieren und gemeinsam sich abstimmen. Es gibt auch total tolle Momente, dramaturgisch, wenn im Laufe des Spiels beide dann wirklich voneinander getrennt werden. Und so viel kann ich schon verraten, dass das Mädchen wird dann quasi gebrandmarkt als eine Jüdin, die wird dann quasi auch in das Ghetto gebracht, relativ früh im Spiel. Und das bedeutet, sie kann plötzlich, weil sie jetzt weithin erkennbar ist als Jüdin, kann sie bestimmte Bereiche der Spielwelt nicht mehr betreten. Und jetzt muss der Junge quasi sich überlegen, wie er das Mädchen durch diese Spielbereiche lotsen kann. Und dann muss er manchmal verstecken, also man muss ja manchmal irgendwie sich überlegen, wie kann er das Mädchen verstecken, wie kann er sie da durchschleusen. Und das ist so ganz nett, wo die Spielmechanik übergreift auf die Geschichte, wo man wirklich merkt, die Bewegungsfreiheit des Mädchen wurde jetzt eingeschränkt, weil sie eben so gebrandmarkt wurde. Und das fand ich, das war ein sehr, sehr netter Moment, der einige Male wiederholt wird. Mhm.
Wie sieht's denn aus mit diesem ganzen Schleichen? Ich bin, wenn es um Schleichgameplay geht, schon immer so ein bisschen skeptisch. Da erwarte ich dann vom Spiel, dass es sehr gut kommuniziert mit mir, was eben meine Werkzeuge angeht, meine Limitierungen, die Sichtweiten vielleicht von Gegnern. Ist das alles gut lesbar und gut erkennbar oder hat das mit Trial and Error zu tun?
Also es ist schon gut lesbar, aber es ist gleichzeitig auch sehr, sehr primitiv gemacht. Mhm. Also es ist immer so sehr, sehr einfach. Du betrittst einen Bildschirm und dann hast du kurz Zeit, dir das anzugucken und siehst dann beispielsweise, wie sich zwei Roboter unterhalten und die Sprechblasen zeigen nochmal die Gesichter der beiden Kinder und die sind dann so fies rot durchgestrichen. Das soll dir einfach sagen, wenn du gesehen wirst, wirst du hops genommen. Und dann fangen die an zu patrouillieren und entweder gucken sie einfach nur in eine Richtung und dann weißt du, okay, wenn sie in deine Richtung gucken und du nicht hinter einer Deckung stehst, also dich einfach nur in den Schatten von Holztrümmern stellst oder in den Schatten von Steintrümmern, dann sehen sie dich, dann musst du neu anfangen. Und alternativ dazu gibt es Gegner, die haben einen roten Sichtkegel, der den Boden anvisiert an bestimmten Stellen und da reicht es vollkommen, wenn du dir einmal gründlich anguckst, wo diese Sichtkegel sind und dann nur mit Timing quasi immer von totem Winkel zu totem Winkel läufst. Also die sind nicht sonderlich herausfordernd, aber im schlimmsten Fall eben leider frustrierend, wenn du eben doch mal einen Zentimeter zu langsam bist und dann erwischt wirst und alles nochmal neu machen musst.
Was hat denn das Spiel für einen Rhythmus? So, ist das wirklich viel Rätsel lösen, nächster Raum, Rätsel lösen, nächster Raum, kommen zwischendurch Cutscenes? Ist es alles bunt gemischt?
Also es gibt insgesamt 18 Kapitel und kann ich direkt auch sagen, ich habe so etwa 5 Stunden gebraucht, um die gemütlich durchzuspielen, so ohne mich zu beeilen oder mir besonders viel Zeit zu lassen. 18 Kapitel und jedes Kapitel ist immer relativ gleich aufgebaut erstmal. Das heißt, der Level beginnt mit einer Darstellung eines Problems. Das heißt zum Beispiel, musst du den Anführer des Widerstands zum Beispiel finden oder du musst einen besonderen Gegenstand finden. Und dann beginnst du den Level zu erkunden, die einzelnen Bildschirme, die sind manchmal aufwendiger und manchmal nicht. Und dann wirst du vor meist ein großes Rätsel gestellt. Und das kann so ein Schleichrätsel sein, das kann ein Schalterrätsel sein. Da musst du dich irgendwie durchnavigieren. Und am Ende kommt es dann noch zu einer wirklich, wirklich schönen Cutscene mit sich so bewegenden Standbildern und der eben sehr, sehr, sehr angenehmen Märchenonkelstimme des Buchverkäufers, der dann eben weitererzählt, wie sich die Geschichte entwickelt. Und so ist quasi der Rhythmus jedes Kapitels. Und ich kann mal so sagen, die Kapitel jeweils, ich würde sagen, etwa so 15 bis 20 Minuten, man kann sich ja dann ausrechnen, braucht man dafür, bis das durch ist. Es gibt allerdings Ausnahmen, die möchte ich unbedingt erwähnen. Es gab immer mal Kapitel, die sich ganz besonders unterschieden haben, indem du zum Beispiel eine Verfolgungsjagd hast oder tatsächlich auch sowas wie eine Shooter-Sequenz, dass du verfolgenden Gegnern ausweichen musst und dann selber zurückschießen darfst. Das waren so kleine Ausreißer, die jetzt spielmechanisch auch nicht irgendwie super toll waren, aber man hat gemerkt, auch es ist auch mal was anderes dabei und das fand ich eine sehr schöne Abwechslung.
Okay. Es sind ja schon sehr viele Elemente. Insgesamt der Sprecher übrigens, der dieses Märchen erzählt, das ist wohl Patrick Stewart, habe ich gelesen.
Ach wirklich? Okay, da muss ich mich outen, das habe ich überhaupt nicht gerafft. Ich habe ihn so als eigene Figur wahrgenommen, weil die Stimme ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr weich und auch so richtig schmerzerfüllt. Also es muss wirklich jemand eingesprochen haben, der das gut kann, weil ich habe eben diese Geschichte von diesem Jungen und Mädchen, die sich verlieren und wieder finden, die habe ich ihm so abgenommen, es war wirklich so, auch wenn es wirklich wie ein Märchen ist und manchmal ein bisschen cheesy und manchmal ein bisschen gewollt, gutes Ende gefunden mal wieder und so, das ist so, hat mich trotzdem sehr berührt, das war eine schöne Geschichte.
Kommt die Geschichte nicht ab und zu ein bisschen mit dem Holzhammer daher?
So inwiefern meinst du das?
Von den Parabeln und von der Konstruktion vielleicht?
Also ich will das Ende natürlich jetzt nicht unbedingt verraten, aber das Ende ist schon...
Nee, nicht unbedingt denkst, das Ende, sondern auch die restlichen Elemente im Spiel.
Ja, also es gibt immer wieder Momente, wo du denkst so, ach, das ist jetzt schon arg Disney. Also es ist schon arg, das soll auf ein gutes Ende hinausgehen. Also immer auch wieder auch am Kapitelende. Es ist immer eigentlich ein Triumph im Vordergrund. Immer irgendwas ist gelungen und eigentlich ist alles gar nicht so schlecht. Aber wenn du dir vergegenwärtigst, das ist die Geschichte von zwei Kindern und diese Geschichte wird auch gerade als Märchen erzählt, da funktioniert das ganz gut. Also dieses Gefühl, dass du wirklich gerade eine Geschichte erlebst, die Höhen und Tiefen hat, aber am Ende liegen sich alle in den Armen. Selbst in so einer schlimmen Rahmengeschichte wie eben der Besetzung durch Nazi-Deutschland in Polen, das war irgendwie was Schönes, so, weil du weißt, so, du spielst hier gerade eine schöne Geschichte nach, die wirklich teilweise herzerwärmend war. Und das habe ich dem dann auch gar nicht irgendwie nachgesehen, dass es irgendwie so oder irgendwie fand ich irgendwie schlecht oder so, dass es manchmal ein bisschen cheesy war, sondern ich fand das war so eine schöne, fast schon weihnachtliche Geschichte, weil du eben dich drauf verlassen kannst. Irgendwie wird es schon gut enden. So, die Frage ist nur, wie wird es enden?
Ist das Spiel denn eigentlich in seiner Darstellung dieser Hintergrundtapete der Judenverfolgung damals in irgendeiner Form explizit oder grausam? Oder ist das nur grausam, weil du weißt, was es in Wirklichkeit darstellt?
Mhm. Also ich habe es erstmal natürlich ausprobiert, ob die beiden Kinder, also wenn die sterben, wie das aussieht. Das war meine erste Sache, die ich ausprobiert habe. Und ja, weil das war natürlich super spannend, weil du hast ja selber gesagt, der historische Rahmen, super ernste Sache, aber wie sehr lässt sich das Spiel grafisch darauf ein? Und tatsächlich ist es so, wenn Junge oder Mädchen oder beide, wenn denen was passiert im Spiel, das heißt von Wachen erwischt werden, dann heben sie die Arme oder sie fallen um und schließen die Augen. Und das ist so ganz, also ganz, ganz, also da gibt es überhaupt gar keine Hinweise darauf, dass mit denen was Schlimmes passiert. Aber was ich tatsächlich sehr, sehr ergreifend finde, Also das Spiel verzichtet völlig auf irgendwelche Gore-Darstellung oder irgendwelche brutalen Szenen oder sowas, sondern es spielt sehr viel mit Mimiken der Opfer. Wenn zum Beispiel Polen gefangen genommen werden von diesen Robotern, dann siehst du ihnen an, sie haben Angst, sie fangen an zu zittern, sie fangen an so zu wimmern und du merkst, das ist gerade eine beklemmende Situation für die. Und später gibt es noch von der Bildsprache, die eben dieser Märchenüberbau erlaubt, Momente, wo du wirklich denkst so, boah, das trifft mich wie ein Hammer. Also wenn zum Beispiel gerade die Stadt geräumt wird und das Ghetto eingerichtet wird und die ganzen Leute in das Ghetto einmarschieren, siehst du ganz viele Koffer und Kleidung, die herumliegen. Du siehst, wie die Stadt zerstört wird und alles ist so übertrieben und alles eine Dimension zu groß. Aber dadurch, dass es eben alles so in diesem Rahmen ist und alles etwas übertrieben ist, ist das noch viel erschlagender, als wenn du wirklich einfach eine Dokumentation gucken würdest, weil alles so emotional aufgeladen ist und alles ist so überspannt und alles ist viel größer und viel eindringlicher, dass du wirklich davor sitzt und denkst so, boah, das ist wirklich, das geht dir wirklich nahe. Also das war wirklich, es ist ein sehr, sehr, sehr bildgewaltiges Spiel mit sehr, sehr eindringlichen Bildern.
Okay, aber da muss man schon erwachsener Rezipient sein, um das so zu sehen, ne?
Das ist eine gute Frage. Das fällt mir natürlich schwer, aus meiner Rolle da rauszugehen, aber ich glaube, selbst wenn man sich überhaupt nicht dafür interessieren sollte, was in diesem Krieg passiert ist und was da eigentlich gerade für Anspielungen geschehen, was die historischen Prozesse angeht, dann erlebt man eben so ein schönes Kindermärchen, das vielleicht erzählerisch nicht irgendwie super abwechslungsreich oder voller wendungsreicher Momente ist, aber es ist eine schöne Geschichte. Aber natürlich, wenn man dann ein bisschen die Augen offen hält und so ein bisschen überlegt, worauf da gerade angespielt wird, dann bekommt die Geschichte eine ganz neue Ebene. Und vor allem, es gibt auch noch, das muss ich auch noch erwähnen, eine explizite Verbindung tatsächlich zur realen Menschheitsgeschichte und zwar Collectibles. Aber keine Sorge, es gibt nur eine Form von sammelbaren Gegenständen, das sind die sogenannten Erinnerungen. Das sind im Level verteilte Schwarz-Weiß-Fotografien und wenn man die aufsammelt, dann kann man später im Hauptmenü einen kleinen Infotext zu bekannten Persönlichkeiten aus zum Beispiel dem Warschauer Aufstand nachlesen, die eben im Widerstand gegen die Nazis ganz wichtige Positionen eingenommen haben. Und das fand ich ganz schön, weil das ist nicht nervig und nicht überbordend, weil das sind ganz, ganz spärlich verteilte Bilder und die passen so gut in den Level rein. Klar, die schweben natürlich da irgendwo, aber du denkst nicht so, oh, schon wieder ein Collectible und oh, ich muss alle finden, um irgendwie zu gewinnen oder so. Sondern es ist so, du stolperst so drüber und weißt so, ah, schön, das kann ich später mal nachlesen, was sich hinter dieser Person verbirgt.
Womit ich da vorhin mit der Frage drauf hinzielte, ist eigentlich eher so, dass das Spiel ja vielleicht auch ein Stück weit als Kinderspiel vielleicht sogar tatsächlich funktioniert. Es hat ja eine sehr niedrige Altersbeschränkung, USK 6. Also kann man das auch einem Kind zu spielen geben? Ja, ne? So wie das klingt?
Ich glaube ja. Ich würde mich aber als Erwachsener daneben setzen. Nicht unbedingt, weil ich denke, oh Gott, ich muss jederzeit bereit sein, hier Polen im Zweiten Weltkrieg erklären zu können. Sondern vielmehr, es kommt natürlich auch zu Szenen, die Kinder, glaube ich, auch treffen können. Also so Momente, wie andere Kinder in der Spielwelt suchen nach ihren Teddybär und du musst ihn dann eben finden und den Kindern den bringen. Und das sind dann schon so Momente, wo die dir wirklich nahe gehen, weil die Kinder, die sind dann hinter Gittern und denen geht es merklich nicht gut. Und manchmal kommst du auch zu spät und kannst denen nicht mehr helfen und dann werden die so weggeflogen und du kannst dir nur vorstellen, was mit diesen Kindern jetzt passiert und das ist schon, hat schon wirklich traurige Stellen, aber klar, wenn jemand von den Zuhörern denkt, so Mensch, kann ich das meinem Kind vorsetzen? Ich würde sagen, ja, aber ich würde mich definitiv dazu setzen und mal gucken, was dann passiert.
Und damit spiele ich mir ein Stück weit auf diesen Vorwurf auch an, den manche User dem Spiel machen, ist, dass es da auch zwischen den Stühlen setzt, dass es eben einen Anspruch hat wie ein Kinderspiel, sich aber auch irgendwie an Erwachsene wendet und dadurch vielleicht auch nicht interessant genug ist für den Erwachsenenspieler, was die Spielmechaniken und die Rätsel angeht, die du ja auch beschrieben hast, als so ein bisschen eine zähe Hürde. Wäre das stimmt, als Walking Simulator, als 2D-Walking Simulator vielleicht besser gewesen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also das stimmt, das kann ich nochmal betonen. Die Rätsel sind wirklich nicht so, dass ich dachte, eine Bereicherung meistens zu leicht, manchmal frustrierend schwer, aber in keinem Fall so, dass ich gedacht habe, da habe ich jetzt richtig Lust, mich dran zu setzen. Aber das ist eine gute Frage, wenn man die rausnehmen würde. Ich glaube, dann könnte das Spiel tatsächlich, also dann fehlt, glaube ich, überhaupt eine Möglichkeit für Input, weil einfach nur durch die Szenerien zu laufen und mit den Leuten irgendwie zu interagieren, dafür gibt das Spiel leider auch nicht genug her, denn ich habe ja schon erwähnt, es gibt keine Sprachausgabe, du erlebst immer alles nur sehr, sehr schauspielerisch, sehr wie im Theater, sehr viel Mimik und Gestik und quasi keine Gespräche und ich glaube, es ist auch deswegen funktioniert es dann im fertigen Spiel, so wie es jetzt ist, so gut, diese Momente, weil du dich vorher eben vielleicht so ein bisschen durch diese Rätsel durchgequält hast und dann froh bist, jetzt wieder abgelöst zu werden, jetzt mal wieder zugucken kannst, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Also, wenn man das ganz rausnehmen würde, ich weiß nicht, ob das die Lösung wäre.
Okay, dann zur Grafik noch. Die sieht ja in den Screenshots so ganz hübsch aus. Sie ist sehr schwarz-weiß, bis auf rote Akzente hier und da. Ist die auch in Bewegung und auf Dauer eine gute Grafik? Ist das Sag mal was dazu.
Ja, also ich finde den Stil finde ich wunderschön. Also du hast schon gesagt, das Spiel ist vornehmlich in Schwarz-Weiß gehalten und es gibt eben einzelne Gegenstände, Objekte, später auch Kleidung, die ist knallrot und die hilft dir zum einen auf einer spielmechanischen Ebene Interaktionsmöglichkeiten ganz schnell zu erkennen und dann auch die Rätsel darum zu erkennen und zu verstehen, was ich eigentlich machen muss, wohin ich muss. Später wird es aber auch als dramaturgisches Mittel genutzt, um die Juden zu kennzeichnen, was für ganz spannende Momente sorgt, weil du die Stadt, die du vorher als Schwarz und Weiß kennengelernt hast, jetzt auch teilweise in Rot getunkt ist. Und das finde ich, das ist ein ganz schöner Effekt, das funktioniert ganz gut. Insgesamt finde ich auch überhaupt den Stil wirklich, wie gesagt, wunderschön, weil er minimalistisch ist. Er ist wie wirklich wie so ein Zeichentrickfilm. Alles ist sehr knopfäugig, alles ist sehr rund. Aber eben der Stil bietet gleichzeitig so viele Möglichkeiten für Übertreibung, für, hab's vorhin schon angesprochen, für überdimensionierte Gegenstände, für Roboter, die so, so böse, so richtig schön Märchenbuch-böse aussehen, wo du denkst so, wenn es ein realistischer Stil wäre, wäre sowas gar nicht möglich gewesen. Und deswegen, das fügt sich alles sehr, sehr schön zusammen. Und das war für mich irgendwie nie ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ach, ich hätte gerne irgendwie eine ganz andere Grafik. Und dazu kommt auch, was ich auch immer als Fan von Adventures immer sehr schön finde, wenn du gar nichts machst auf dem Bildschirm, bewegen sich trotzdem ständig Dinge. Also im Hintergrund bewegen sich Figuren. Es gibt Animationen von für quasi jeden NPC, wenn man sie so nennen mag. Also jede Figur tut immer irgendwas und auch deine Figuren, der Junge und das Mädchen, die haben idle Animations, also das heißt, sie bewegen sich, wenn sie sich eigentlich auch gerade nicht bewegen, sie zwinkern sich zu, sie nehmen sich an die Hand, sie drücken sich, sie machen mal ein Witzchen. Das ist wirklich ganz schön, die Welt wirkt eigentlich immer belebt und bewegt, auch wenn du selber gerade nichts tust.
Und nun hast du es zweimal durchgespielt. Macht man das auch, wenn man nicht gerade das Internetausfall hat und das Spiel das einzige auf dem Rechner ist?
Definitiv nicht. Also das war so ein bisschen wie damals in den 90ern, als ich nicht viel hatte so, und das kennen ja einige noch so, wenn man ein Spiel oder zwei Spiele ganz ganz oft gespielt hat, egal wie gut man es schon kannte, weil man halt nicht viel Alternativen hatte. Also der zweite Durchgang, da konnte ich mich dann schon, ich sag's mal positiv, sehr konzentrieren auf meine Kritik und überlegen, wie ich das so finde, aber das hätte es nicht gebraucht. Also das Spiel entfaltet seine volle Wirkung beim ersten Spieldurchlauf und auch wenn man dann merkt, wohin die Geschichte will, weil ich hab's ja schon erzählt, es gibt den Unterbau, dass es diesen Buchhändler gibt, der ist der Junge aus der Geschichte, das heißt, man weiß, der wird ja wohl offenbar überleben. Die große Frage ist immer, was ist mit der Frau passiert? Was ist mit dem Mädchen in der Geschichte passiert? Das ist so diese Frage, die sich von Anfang an stellt und das war eben spannend herauszufinden, aber das funktioniert beim zweiten Mal natürlich bei weitem nicht mehr so gut und das Spiel erlaubt dir ja auch keine alternativen Routen oder sowas ähnliches, dass du mal sagst, okay, der erste Spieldurchlauf ist Schleichen und der zweite ist irgendwie, ich bringe alle Wachen um oder so, die Möglichkeit gibt es ja natürlich gar nicht. Deswegen also einmal durchspielen und dann vergessen im besten Fall und dann nach Jahren mal wieder zurückkehren.
Ja, das ist klar. Tja, und da haben wir eigentlich schon relativ ausführlich drüber gesprochen und ich habe auch so ein bisschen mitgehört, dass dein Fazit eher ein positives ist, aber vielleicht verpackst du es nochmal in einen eindringlichen kleinen Monolog zum Schluss der Einschätzung. Es sei denn, es gibt noch irgendeinen Punkt, den wir ansprechen müssen.
Nee, ich bin gerade über meinen klugen Zettel geflogen und es waren tatsächlich all die Dinge, die ich unbedingt dazu sagen wollte. Zur Wertschätzung, genau. Also um es nochmal die Eckdaten zusammenzufassen, 18 Kapitel, etwa 5 Stunden Spielzeit und es kostet auf Steam 15 Euro. Und ich finde, also ich bereue diesen Kauf überhaupt nicht. Es ist vielleicht spielerisch, und ich habe es versucht zu erklären, alles andere als augenöffnend oder vielleicht sogar unterhaltsam, im Sinne, dass die Rätsel in den meisten Fällen eher wie Bremsen wirkten und auch manchmal etwas frustrierten, weil sie zu leicht oder arg schwer waren. Aber diese Inszenierung dieser historischen Prozesse, dieser Ghettoisierung und der Spaltung Polens durch Nazi-Deutschland, diese Art und Weise, wie das dargestellt wird, mit dem Stil, durch die Augen der Kinder, das ist so, und auch mit den Möglichkeiten von so einer teils surrealen Bildsprache, das habe ich so noch nie erlebt und noch nie in einem Spiel gesehen und es hat mich wirklich berührt, auch wenn die Geschichte manchmal wie in einem Märchen eben vorhersehbar ist. Es hat mich sehr, sehr berührt und ich habe sehr, sehr viele Screenshots gemacht, was immer ein Zeichen dafür ist, dass mich so ein Spiel sehr anspricht. Und deswegen, ich bereue diesen Kauf absolut nicht. Ich habe das sehr genossen, beim ersten Mal natürlich mehr als beim zweiten Mal. Und wer damit was anfangen kann, eben so einen historischen Prozess mal mit ganz neuen Augen zu sehen, das kann ich nur empfehlen. Wer hingegen ein Adventure erwartet, das vielleicht auch spielmechanisch interessant ist, das spielerisch herausfordernd ist, dann vielleicht eher doch an einem gemütlichen Abend irgendwie so ein Let's Play ohne Kommentar oder sowas gucken und dabei sich bei einem Tee irgendwie gemütlich machen. Vielleicht gewinnt man da dann mehr. Aber ich selber habe das wirklich sehr genossen und erinnere mich gerne daran zurück. Es war schön.
Alles klar. Dann danke für deine Ausführung. Ich habe keine weiteren Fragen. Und jetzt ein gutes Gefühl entwickelt, was das Spiel
angeht. Ja, wenn die wenn die Zuhörer noch natürlich eine Frage haben, ihr wisst, wo ihr mich findet, und zwar im Forum von The Pod. Da könnt ihr dann eure Fragen stellen und über das Spiel diskutieren, wenn es da noch Klärungsbedarf gibt. Ich gucke da rein. Jetzt habe ich ja wieder Internet, jetzt kann ich das auch wieder machen. Und ansonsten, Sebastian, vielen Dank, dass du mir die Fragen gestellt hast, du mir diese Wertschätzung abgenommen hast. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, so sehr wie mir. Okay, und dann dachte, du sagst auch noch ein paar schöne Worte.
Ja, aber ich habe gelächelt die ganze Zeit.
Ich glaube, ich habe es sogar gemerkt. Gut, dann nehmen wir das und sagen einfach Tschüss und freuen uns auf das nächste Mal, wann auch immer das sein wird, hoffentlich bald. Ich bin Dom, der andere Herr ist Sebastian und bis bald wieder mal. Tschüss.